Liebe Gemeinde, der aufmerksame Gemeindebriefleser wird festgestellt haben, dass am heutigen Sonntag die erste Predigt zum Thema Gemeindevision ansteht. Daniel hat es ja am Anfang dieses Gottesdienstes auch gesagt. Gemeindevision oder das Thema Vision, das soll sich heute diese Predigt drehen. Unser verstorbener Altkanzler Helmut Schmidt hat einmal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. In dieser Weise möchte ich nicht über das Thema Vision sprechen. Ich möchte es mal aus diesem pathologischen Bereich rausnehmen und an den Anfang dieser Predigt stellen, was wir unter einer Vision, unter einer Gemeindevision verstehen oder was man darunter auch verstehen kann, außer diesem pathologischen Sinn. Eine Vision ist letztendlich nichts anderes als ein Traum von der Zukunft. Ein Bild, das eine Sehnsucht in uns weckt. Eine Vorstellung von dem, was sein könnte. Und diese Sehnsucht, sie ist so kraftvoll, dass sie uns immer weiter nach vorne zieht. Immer näher hin zu diesem Traum. Die Verwirklichung dieses Traums, sie wird zu unserem Antrieb. Zu etwas, nach dem wir mit aller Kraft streben. Eine Vision ist ein Traumziel. Um es zu erreichen, werden wir bereit, alles diesem Ziel unterzuordnen und uns auf dieses Ziel auszurichten. Wenn man in der Bibel nach Menschen sucht oder nach einem Beispiel für Menschen sucht, die genau eine Vision hatten, einen Traum von der Zukunft und die sich diesem Traum ganz und gar verschrieben haben, dann stoßen wir ziemlich schnell auf das Volk Israel und auf ihren Traum, nämlich das verheißene Land. Wir erinnern uns, nach dem Auszug aus Ägypten zogen sie durch die Wüste. Sie zogen relativ lange durch die Wüste, 40 Jahre insgesamt, 40 Jahre Wanderung durch karges Ödland. Okay, 10 Jahre davon haben sie am Berg Sinai gesiedelt, aber 40 Jahre waren sie in der Wüste. 40 Jahre zwischen Aufbruch und Ankunft. Und in dieser Zeit war so ziemlich alles für sie drin. Die Verfolgung durch die Ägypter, das große Wunder der Schilfmeerteilung durch Gott, die Rettung aus größter Gefahr. Euphorie und dann sofort wieder Unzufriedenheit, weil sie Durst bekamen und Hunger. Das Wunder des Wassers und die Versorgung durch Manna und Wachteln. Der Abfall von Gott. Das Misstrauensvotum gegen ihren Anführer Moses. Ein neuer Anfang mit Gott. Am Berg Sinai die Gabe der 10 Gebote. Und dann am Rande des verheißenen Landes erste Kämpfe mit anderen Volksgruppen und erste Siege. Kurz vor der Erfüllung der Verheißung noch einmal ein Rückschlag. Ihr Anführer stirbt und große Bedenken kommen hoch, ob sie das wirklich schaffen können. Und dann endlich sind sie da. Das verheißene Land. Der Einzug ins verheißene Land, er geht genauso vonstatten wie der Auszug aus Ägypten. Erst hat Gott das Schilfmeer geteilt und dann durch die Bundeslade teilt er den Jordan. Und das Volk geht trockenen Fußes ins verheißene Land. Und während dieser Wüstenzeit, während dieser Wüstenwanderung, hat sie dieses Bild von der Zukunft angetrieben. Motiviert. Immer wieder hat dieses Bild ihnen neue Kraft geschenkt, weiterzugehen. Die Sehnsucht nach dem verheißenen Land, es war der Motor dieser Geschichte. Dieses Land, es war ihre Vision. Und nun stehen wir heute hier, roundabout 3500 Jahre etwa nach dieser Zeit. Und wir stellen die gleiche Frage, was ist unsere Vision? Und vielleicht kommt die Frage in dir hoch, warum brauchen wir das überhaupt? Warum brauchen wir eine Vision? Es ist eine müßige Frage, denn jeder von uns hat eine Vision. Jeder von uns hat ein Bild von der Zukunft. Vorstellung davon, wie das eigene Leben und das Leben hier in der Gemeinde in Zukunft denn aussehen soll. Jeder, der an die Zukunft denkt, macht Pläne. Hat Wünsche, Träume, Vorstellungen, was sein sollte, was nicht sein sollte. Jeder Mensch, der an die Zukunft denkt, spürt auch einen Schmerz in der Gegenwart. Etwas, das noch nicht gut ist. aber gut sein soll, sich verändern soll, hin zum Positiven. Jeder Mensch, jeder Christ, jeder, der hier in dieser Gemeinde ist, jeder, der hier heute sitzt, hat ein Bild von der Zukunft. Und wir wollen als Gemeinde gemeinsam auf diese Visionen, auf diese Träume hören. Wir wollen eure Vision, euren Traum für euer Leben als Kind Gottes und eure Vision für diese Gemeinde hören. Und wir wollen diese Träume miteinander ins Gespräch bringen. Wir wollen sie diskutieren, sie durchbeten, sie durchdenken, sie hinterfragen, sie prüfen. Wir wollen das miteinander tun, weil wir damit die Hoffnung verbinden, dass aus all diesen Träumen, die hier in diesem Raum sind, in euren Herzen und in eurem Kopf, sich etwas herausbildet, das man gemeinsame Vision dieser Gemeinde nennen könnte. Ein Traum von der Zukunft, in den wir alle einstimmen und sagen, das, ja, das wollen wir. Das, ja, das entspricht dem Willen Gottes. Das ist Gottes Wille für uns, für diese Gemeinde, dass wir tun sollen, dass wir leben sollen. Und diese Träume, die ihr habt, sie dürfen und sollen groß sein. Sie sollen ruhig unrealistisch sein, fantastisch, beinahe nicht von dieser Welt. Wir wollen bei unseren Träumen für unser eigenes Leben als Kind Gottes und bei unseren Träumen für diese Gemeinde nicht mit weniger als dem Maximum zufrieden sein. Die 100%-Marke, das ist unser Traum. Wie wir da hinkommen, eine andere Frage. Aber wenn wir anfangen zu träumen, dann erstmal von diesem Großen. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich natürlich auch mit Oliver telefoniert und er hat einen Namen genannt, der mich nochmals ins Nachdenken gebracht hat, nämlich Martin Luther King. Wenn man Martin Luther King den Namen hört, dann geht innerlich schon das Stöhnen los, weil man denkt, naja gut, I have a dream und so, wissen wir alles. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, bei YouTube seine Rede mir nochmal anzugucken und sie dann auch nochmal in der deutschen Übersetzung zu lesen. Tut das und ihr werdet weinen vor Glück und vor Hoffnung. Das Bild, das Martin Luther King in seiner Rede von der Zukunft gemalt hat, es war so traumhaft unrealistisch, so fernab von den Gegebenheiten der damaligen Zeit. Und alle, die ihn gehört haben, dachten, der spinnt. Das wird niemals passieren. Das, was du dir da vorstellst, weiß und schwarz zusammen an einem Tisch, am Tisch des Herrn, das wird nicht passieren. Zu viel Wunden, zu viel Leid, zu viel Hass. Und ja, bis heute bleibt die Realität hinter diesem Traum zurück. Wenn wir heute die Nachrichten einschalten und nach Amerika zappen, dann sehen wir, dass dieser Rassenkonflikt zwischen Schwarz und Weiß noch lange nicht befriedet ist. Und dennoch hatte dieser Traum Kraft und er hat Kraft bis heute. Er schenkt Hoffnung. Und dieser Traum des Kings, er forderte zur Veränderung auf. Martin Luther Kings Rede, sie hat inspiriert. Und genau darin liegt der Wert dieses Traumes begründet. Was ist nun dein Traum? Welches Bild der Zukunft hast du vor deinem inneren Auge? Welches Bild, das dich staunen lässt, das dich hoffen lässt, das dich antreibt? Was ist es, das dich antreibt und wohin treibt es dich? Im Hinblick auf dein eigenes Leben als Kind Gottes und im Hinblick auf diese Gemeinde. Wir wollen sie hören, eure Träume, und wir wollen sie miteinander bedenken. Und dann kommt vielleicht am Ende ein Traum heraus, der uns alle antreibt, der uns motiviert, über den wir uns als Gemeinde definieren, der unser innerstes Wesen zeigt, unsere größte Sehnsucht. Und da ich nun heute an diesem Sonntag 20 bis 30 Minuten unserer gemeinsamen Zeit zur Verfügung habe, habe ich gedacht, dass ich einfach mal den Anfang mache und euch erzähle, davon erzähle, welchen Traum ich habe, wenn ich an Gemeinde denke. Ein Traum, den ich euch mitteilen möchte, ein Traum, den ich mit euch teilen möchte und von dem ich mir wünsche, dass wir ihn durchdenken, diskutieren und durchbeten. Ein Traum, von dem ich mir wünsche, dass er nur der erste in einer langen Kette von Träumen ist, die wir miteinander teilen und am Ende zu einer Einheit formen. Mein Traum von Gemeinde also. Das Thema meines Traumes lautet Heimat. Das letzte Puzzlestück in diesem Traum, auf den Gott mich immer wieder gestoßen hat, war das Buju, das ja auch genau dieses Thema hatte, Heimatgeber. Aber auch schon vorher, in vielen anderen Predigten, Gesprächen, Texten, die ich gelesen habe, vor allen Dingen der Bibel, die ich gelesen habe, bin ich immer wieder auf dieses Thema gestoßen, Heimat, ein Zuhause. Und wenn ich an ein Zuhause denke, wenn ich an Heimat denke, dann habe ich sofort bedingungslose Annahme im Kopf. Ich habe Liebe vor Augen, die auch die schlimmsten Auseinandersetzungen übersteht. Heimat ist Familie. Und Familie bleibt man immer. Familie ist man und bleibt man. Und egal wie unser Verhältnis auch sein mag, meine Mutter, sie bleibt immer meine Mutter. Und mein Vater bleibt immer mein Vater. Und meine Schwestern, sie bleiben immer meine Schwestern, egal wie die Familiensituation auch immer sei. Und ich weiß, dass meine Familie mich tragen wird, immer. Es war eigentlich die größte Tat meines Vaters in meiner Jugendzeit, in der ich sehr weit weg war vom Glauben und von einem guten Leben. Dass mein Vater das nicht alles gut geheißen hat, was ich getan habe, und er hat mir das auch häufig gesagt, dass ich auf falschen Wegen unterwegs bin und dass er sich Sorgen macht und Angst hat. Aber ich wusste, dass ich, selbst wenn ich in dem größten Mist, in der größten, auf Deutsch gesagt, Scheiße stecke, dass ich meinen Vater anrufen kann und dass er mich da rausholt, koste es, was es wolle. Und dieser Weg zurück, der immer offen stand für mich, hat mich in dieser Familie gehalten. Und das ist für mich Heimat. Gemeinde sollte ein solcher Ort sein. Ein Ort der Heimat für alle Menschen. Gemeinde als Familie, die es auch wert ist, so genannt zu werden. Dahinter steckt die tiefe Überzeugung, dass bei Gott wirklich alle Menschen willkommen sind. Ausnahmslos alle Menschen. Jesus ist ans Kreuz gegangen und gestorben und auferstanden, nicht nur für eine kleine Gruppe von Menschen, für eine erlesene Elite, sondern er ist gestorben und auferstanden, damit er, Jesus, alle Menschen zu sich ziehe. Das Evangelium Jesu Christi, es gilt allen Menschen, weil es alle Menschen betrifft, weil es Konsequenzen hat für alle Menschen dieser Welt, ob sie es nun wissen oder nicht. Wir haben in der Eingangslesung 2. Korinther 5, 14 bis 17 gehört. Ich möchte es nochmal lesen. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich davon überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das Schlüsselwort an diesem Text ist das Wort alle. Das hat Relevanz für alle Menschen. Und deswegen muss Gemeinde ein Ort sein, an dem alle Menschen Heimat finden können, wo das Evangelium sie trifft, wo es sie erreicht. In der Gemeinde meiner Träume sind alle Menschen willkommen, wirklich ausnahmslos jeder. Und wenn wir das mal runterbrechen in unsere Zeit, dann bedeutet das, dass der Geschiedene genauso willkommen ist wie der glücklich Verheiratete. Der Reiche genauso wie der Hartz-IV-Empfänger. Der Alkoholiker genauso wie der, der gar keinen Alkohol trinkt. Und ja, auch der Homosexuelle genauso wie der Heterosexuelle. Die Prostituierte genauso wie die alleinerziehenden Mütter und Väter. Der Pharisäer genauso wie der Zöllner. Sie alle sind bei Gott willkommen, weil Gott sie alle gleichermaßen liebt, weil Gott für sie alle gleichermaßen ans Kreuz gegangen ist. Und so sind auch in der Gemeinde meiner Träume die Türen für all diese Menschen weit, weit geöffnet. Diese Gemeinde ist geprägt von Annahme, von Barmherzigkeit und bedingungsloser Liebe. Dieses Klima des Willkommenheißens, diese Kultur der bedingungslosen Annahme, sie kostet allerdings auch etwas. Sie kostet sogar eine ganze Menge. Wenn beispielsweise jemand einen anderen Lebensstil hat als ich, wenn jemand einen Lebensstil hat, von dem ich sogar glaube, dass er nicht richtig ist, dass er nicht dem Willen Gottes entspricht, wenn das so ist, dann heißt das in der Gemeinde meiner Träume noch lange nicht, dass ausgerechnet ich dazu berufen bin, dass es meine Aufgabe ist, ihn auf diesen Fehler auch anzusprechen. Es bedeutet auch nicht, den korrekten Lebensstil des anderen zu einer Voraussetzung für unsere Gemeinschaft zu machen. Maßstab für die Gemeinschaft in dieser Gemeinde, für den gemeinsam gelebten Glauben, ist eben genau dieser Glaube. Glaubt er an Jesus als seinen Herrn und Erlöser, so ist er mein Bruder, so ist sie meine Schwester. Und der Geist Gottes, er wirkt in ihm genauso wie in mir. Oberstes Gebot im gegenseitigen Umgang ist in dieser Traumgemeinde Liebe und Respekt vor dem Leben und vor dem Glauben des anderen. Besteht auch nur der geringste Zweifel daran, dass ich dieses Gebot gegenüber dem anderen nicht leben kann, dann spreche ich ihn auch gar nicht erst auf seine Fehler an. Ich kehre immer erst vor der eigenen Tür und mache mir bewusst, dass auch ich ein Sünder bin. Und zwar auf dem gleichen schlechten Niveau wie mein Gegenüber. Und dann rede ich als Sünder zu einem anderen Sünder. Und ich nehme ihn an, wie Gott ihn annimmt, mit all seinen Fehlern. Ich versuche immer deutlich zu machen, dass wir auf dem gleichen Level vor dem Kreuz Christi stehen. In der Gemeinde meiner Träume gibt es kein heilig und weniger heilig. Heilig ist allein der barmherzige Gott. Es gibt kein rein und unrein, kein Stufendenken, kein Kastensystem und kein besser oder schlechter, kein näher bei Gott oder weiter von ihm entfernt. Diese Gemeinde, sie macht keinen Unterschied zwischen den ganz schlimmen Sünden und Sünden, die nur so ein paar Bagatellen sind. Auch derjenige, der ein frommes Leben führt, vielleicht sogar von Kindesbeinen an, er steht vor Gott mit nichts in seinen Händen da. Er ist auf dem Weg der Heiligung nicht besser oder weiter als der andere. Wäre er das, dann wüsste er längst, dass Heiligung bedeutet, in allem auf Gottes Gnade und auf seine Vergebung angewiesen zu sein. Wir sind kein heiliger Rest und da draußen die schmutzige Welt. In der Gemeinde meiner Träume ist der Schmutz hier, weil Jesus zu den Kranken gekommen ist und nicht zu den Gesunden. Eine Gemeinde, die aus Gerechten besteht, die braucht Jesus nicht. Zu denen ist er nicht gekommen. Er ist zu denen gekommen, deren Leben in Schutt und Asche liegt. Und die sollen kommen, die sollen hierher kommen, damit sie diese Botschaft hören. Die Gemeinde meiner Träume, sie lebt aus der Gnade und sie ist sich dessen immer bewusst. Und darum führt sie ein Leben in Dankbarkeit vor Gott. Darum begegnet sie dem Bruder in Demut, in Rücksichtnahme und in bedingungsloser Annahme. Wie wir als diese Traumgemeinde dann mit diesen Themen umgehen, das ist eine zweite Sache. Wie wir uns zu den Reizthemen unserer Zeit stellen, Homosexualität, Ehescheidung und Wiederheirat, vorehelichem Sex, das alles sind zweite Fragen. Doch solange dieser erste Traum nicht Wirklichkeit ist, ist diese zweite Frage müßig zu beantworten. Denn wenn wir diese erste nicht leben, dann werden diese Menschen gar nicht zu uns kommen. Ich glaube, dass wir, gerade weil wir diese zweite Frage, die Frage nach den ethischen Grundsätzen, die Frage nach der rechten Moral, die Frage nach einem gottgefälligen Lebensstil oder eben sündigem Lebensstil, die Frage nach rein und unrein an den Anfang all unseres Lebens als Gemeinde stellen, genau deswegen wird dieser erste Traum nicht wahr. Der Traum, dass bei Gott alle Menschen willkommen sind und somit auch bei uns, ausnahmslos alle. Alle sind eingeladen, alle werden wertgeschätzt, sie alle sind geliebt, sie alle sind angenommen. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass es uns gelingen kann, Menschen für Christus zu gewinnen. Ich glaube daran von ganzem Herzen. Wenn wir diese Haltung des Willkommens wirklich leben, wenn wir diese Haltung des Willkommens authentisch nach außen tragen, dass wir das nicht einfach nur sagen, sondern wirklich verinnerlicht haben. Die Menschen, die heute niemals einen Fuß über unsere Schwelle machen würden, weil sie nicht den Wertemaßstäben unserer Gemeinde entsprechen, sie spüren sehr genau, ob sie in dieser Gemeinde willkommen sind oder nicht. Ob in dieser Gemeinde ein Klima der bedingungslosen Annahme herrscht oder nicht. Denn Ablehnung und Ausgrenzung, das erleben sie zu Genüge. Diese Menschen haben sehr feine Antennen, was Annahme oder eben Nicht-Annahme angeht. Ich möchte einmal stellvertretend die beiden schwersten, schwierigsten Gruppen stellvertretend nennen. Schätzungsweise 13% der Deutschen sind geschieden. Schätzungsweise 5% empfinden homosexuell. Was ist mit diesen Menschen? In Goslar mit seinen etwa 40.000 Einwohnern wären das statistisch gesehen 2.000 gleichgeschlechtlich Liebende. Wir reden von 5.200 geschiedenen Menschen. Was ist mit diesen Menschen? 7.200 Adressaten des Evangeliums, die unsere Gemeinde niemals betreten würden, weil sie genau wissen, dass sie bei uns nicht willkommen sind, nicht angenommen, so wie sie nun mal sind. Ich träume von einer Gemeinde, die diese Menschen willkommen heißt, die mit offenen Armen und ohne Ressentiments, mit Barmherzigkeit, Liebe und bedingungsloser Annahme auf diese Menschen zugeht. Ich träume von einer Gemeinde, die in diesen Menschen Geschöpfe Gottes sehen, die das Evangelium ebenso betrifft wie dich und mich, denen es genauso gilt wie uns, die keinen Deut schlechter sind als wir, die wir ja auch nur aus purer Gnade gerecht vor Gott stehen. Versteht mich bitte nicht falsch. Das ist kein Traum von Gemeinde, der jegliche Ethik einfach so vom Tisch wischt. Ethisches Verhalten und ein Lebensstil, der dem Willen Gottes entspricht, das alles gehört auch zum christlichen Glauben dazu. Und diese Werte sollen und sie dürfen in Gemeinde gelebt werden. Sie sollen sie prägen. Ich träume nicht von einer Gemeinde, in der jetzt plötzlich alles egal wäre und jeder machen kann, was er will. Das ist nicht mein Traum. Nein, meine Vision ist Heimat. Mein Traum ist es, diesen Menschen ein Zuhause anzubieten. Eben die Heimat, die auch wir bei Gott gefunden haben. Mein Traum ist, diese Menschen eine Familie zu zeigen. Ja, in der man über Themen streitet. Ja, in denen man unterschiedlicher Meinung ist. Ja, in denen scheinbar unüberbrückbare Differenzen bestehen. Aber eine Familie soll es sein, die keinen Zweifel daran lässt, dass er oder sie mein Bruder, meine Schwester, mein Vater, meine Mutter ist und bleibt immer. Ich träume davon, dass wir Menschen, die heimatlos sind, in die Familie Gottes hinein adoptieren, völlig egal, wer sie sind. Und ja, auch die Familie Gottes, sie lebt nach gewissen Werten. Aber diese Werte, sie sind nicht Maßstab für die Annahme, für die Adoption. Und dann, wenn diese Menschen dann hier sind, wenn sie unsere Brüder und Schwester geworden sind, weil sie Jesus als Herrn und Erlöser angenommen haben, was ist dann? Dann werden Beziehungen wachsen. Sie werden wachsen unter den Geschwistern in gegenseitiger Liebe und Respekt, langsam und behutsam, Stück für Stück. Und ich glaube daran, dass diese Menschen sich verändern werden. Vielleicht nicht so, dass sie unserer Vorstellung eines christlichen Lebensstils entsprechen. Oftmals gewiss nicht so. Und doch so, dass sie verantwortlich vor Gott ihr Leben leben. So wie wir das ja auch tun. Und wir werden in dieser Traumgemeinde einander achten. Wir werden in Demut den anderen höher achten als uns selbst. Wir werden respektieren, dass Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen in Fragen von Lebensgestaltung und auch gewissen Einstellungen, gewissen theologischen Ansichten. Und wir werden uns stören an diesen verschiedenen Ansichten. Und wir werden miteinander streiten. Wir werden miteinander ringen. Und sie werden uns herausfordern, diese Menschen. Aber bitte nicht so, dass sie zur Trennung führen. Der Geist schafft immer Einheit. Die Einheit der Gemeinde ist Gottes oberster Wunsch. Das hohepriesterliche Gebet, Jesus Christus, Johannes 17, dass sie eins seien. Das ist das Gebet, das Jesus spricht, kurz vor seinem Tod, seine letzte Bitte an Gott. Diese Menschen, sie werden sich verändern, zweifellos. Jesus wird in ihnen am Werk sein, weil sein Geist auch in ihnen Wohnung genommen hat, so schwer es auch uns immer fallen mag, das zu glauben. Und Jesus wird diese Menschen formen nach seinem Bild. Er wird sie verändern, langsam, aber stetig, so wie er das ja auch mit uns getan hat und nach wie vor tut. Und wir werden diese Veränderungskraft des Geistes so sehr schätzen. Wir werden ihr so tief vertrauen, dass wir ganz gelassen mit Weite und mit Langmut und mit Geduld in die Zukunft blicken mit eben diesen Menschen. Das ist mein Traum von Gemeinde, dass sie alle kommen. Von Norden und Süden, von Osten und Westen, aus allen Milieus, aus allen Schichten, aus jeder Art des Zerbruchs, aus jeder Form von Heimatlosigkeit. Das ist mein Traum von Gemeinde, dass wir diese Menschen bei uns eine Heimat anbieten, dass wir diese Menschen annehmen, wie Gott sie annimmt, dass wir seine Liebe, seine Behutsamkeit und seine Barmherzigkeit diesen Menschen erweisen. Und das ist dabei der erste Schritt, dass wir sie willkommen heißen, denn sie sind willkommen, willkommen bei Gott und darum auch willkommen bei uns, ausnahmslos alle. Ich habe in der Vorbereitung dieser Predigt bitterste Kämpfe durchlitten, ob ich das, was ich heute euch gesagt habe, tatsächlich sagen sollte. Es ist mein Traum, und wenn wir über Traum von Gemeinde sprechen, dann kann ich nur das sagen, weil das mein Traum ist. Alles andere wäre vielleicht richtig gewesen oder es hätten alle genickt und hätten alle gesagt, jo, Martin, guter Traum, da sind wir dabei, aber es wäre nicht meiner gewesen. Und mir ist klar, dass das für viele in dieser Gemeinde harter Tobak ist. Und auch viele da nicht mitgehen können und sagen, nein, Martin, das machen wir nicht mit. Das ist mir bewusst. Aber ich habe es trotzdem gesagt, weil ich an dieser Stelle nicht anders kann. Ich bin, was diesen Traum angeht, allein meinem Gewissen und Gott verantwortlich. Ein Satz ist mir in der Vorbereitung immer wieder ins Auge gefallen. Ein Satz, den auch Johannes Hartl in dem Vortrag Existenzielles Gebet gebracht hat. Ein Zitat aus dem Galaterbrief. Wollte ich noch Menschen gefallen, so wäre ich kein Diener Christi. Ich kann nicht anders als genau diesen Traum an euch weitergeben. Das ist es, was mich antreibt. Und meine Hoffnung ist, dass es auch euch antreibt. Und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Dass ihr eure Träume dazustellt, zugesellt. Und wir etwas Gemeinsames entwickeln. Und dann es tun und losgehen. Und es draußen an unsere Kapelle schreiben, in großen Lettern. Dass wir rausgehen und diesen Menschen genau so begegnen. Das ist mein Traum. Amen.